Ja, herzlichen Dank, liebe Band. Ihr habt uns wieder einmal wunderbar vor den Thron Gottes geführt. Ich freue mich, diese Serie zu starten heute Morgen. Und wenn wir uns Gedanken machen über Schwergewichte im Glaubensleben, dann starten wir völlig zurecht mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die größte Kraft, die auf dieser Erde wirkt. Kein Geheimdienst, keine Armee, nichts ist stärker. Der Heilige Geist ist die stärkste Kraft. Und ich behaupte, der Heilige Geist ist uns näher, als uns bewusst ist. Und er wird wirken, mehr als uns bewusst ist. Das glaube ich. Aber wer ist eigentlich der Heilige Geist? Zuerst einmal. Nun, der Heilige Geist ist Gott. Er ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und das sehen wir, also das wissen wir wahrscheinlich, aber können wir es auch belegen in der Bibel? Wir können es zum Beispiel an einer Stelle belegen im Neuen Testament. Es geht um Hananias. Hananias hat die Apostel angelogen und dann sagt Petrus: Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also das ist dasselbe. Heiliger Geist und Gott ist dasselbe. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater oder wie Jesus Christus. Es ist also, er ist kein neutrales Es, keine undefinierbare Kraft. Er ist eine Person, eine Persönlichkeit, aber ohne Körper. Und das hat so große Vorteile, dass Jesus gesagt hat, ich gehe von dieser Welt, damit der Heilige Geist kommen kann. Er muss kommen, er soll hierher kommen an meiner Stelle. Und besonders finde ich jetzt eine Aussage von Jesus in Johannes 14, 18. Er sagt, ich will euch nicht als Weise zurücklassen, der Heilige Geist kommt. Nein, hier steht, ich komme zu euch. Also wenn der Heilige Geist kommt, kommt Jesus zu den Jüngern. Das ist dasselbe. Das ist gewaltig. Das ist der Geist von Jesus. Er selber ist da. Am Pfingsten wurde ja der Heilige Geist ausgegossen. Man sagt das so, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das geschah damals auch mit machtvollen Zeichen, mit Brausen und gewaltigem Wind. Es kam da wie ein Feuer auf die Jünger. Dieses Feuer zerteilte sich in einzelne Feuerzungen und die setzten sich auf dann die Jünger. Und so hat Jesus, ist in die Jünger hineingegangen und hat in gewisser Weise Besitz von ihnen genommen. Das wollten sie ja auch. Und das sah man dann auch zum Beispiel an der Vollmacht, mit der Petrus nachher gepredigt hat. Also vorher und nachher, das war ja enorm ein Unterschied. Das war gewaltig. Also heute ist die dritte Person der Gottheit auf dieser Welt. Und er will in uns Menschen wohnen. Er will in uns wohnen, man kann ihn haben oder auch nicht. Es gibt nichts dazwischen. Entweder hast du den Heiligen Geist in dir oder du hast ihn nicht. Und meine Frage ist, hast du den Heiligen Geist? Hast du ihn? Lebt er in dir? Wie kommt er denn in dein Leben hinein? Nun, der Heilige Geist ist Gottes freie Gabe und wird nur aus Gnade geschenkt, nämlich dann, wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraue, indem ich an ihn glaube. Wenn ich ihn einlade, komm in mein Leben, dann kommt er durch seinen Heiligen Geist. Er kommt in mein Leben und dann geschieht geistlich gesehen eine neue Geburt. Das beschreibt uns die Bibel. Man wird von Neuem geboren, aber nicht körperlich, sondern geistlich. Gott adoptiert niemand. Ich bin kein Adoptionskind. Ich bin geboren worden durch den Geist und bin ein voll und echtes Kind des lebendigen Gottes. Und das ist mega. Also ich bin ein Kind Gottes. Römer 8, 16 sagt es so. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Dem sagt man auch Heilsgewissheit. Das ist etwas Wunderbares, dass es diese Gewissheit gibt. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich bin sicher. Ich weiß es. Wenn ich jetzt sterben würde, man kann jetzt ziemlich plötzlich sterben, ich weiß, ich wäre gerade im Himmel. Und meine Frage an dich, weißt du das auch? Hast du diese Gewissheit, dass du sofort bei Jesus wärst, wenn du sterben würdest? Und man kann Leute fragen und man sagt, ja, ja, doch. Und dann fragt man nach, bist du ganz sicher? Ja, ich glaube schon. Und dann merkt man plötzlich, man ist doch nicht ganz sicher. Ja, bist du doch nicht ganz sicher? Ganz sicher? Nein, eigentlich nicht so ganz. Heilsgewissheit sagt, doch, ich bin gewiss. Doch, ich bin sicher. Nicht wegen mir, weil ich irgendwie das gut gemacht hätte, sondern wegen Jesus Christus. Diese Heilsunsicherheit, die kann man im Leben verdrängen, ablenken, aber wenn man so irgendwie auf dem Sterbebett ist oder todkrank und diese Gewissheit nicht hat, dann wird es schwierig. Dann, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich war auch mal an einem Sterbebett bei einer Person, die hat jahrelang eine Gemeinde besucht und diese Person hatte keine Heilsgewissheit. Das war nicht so leicht. Dabei ist Heilsgewissheit eigentlich normal, wenn man diese neue geistliche Geburt erlebt hat. Epheser 4, Vers 30 sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Also der Heilige Geist ist der Versiegler des Glaubens. Das ist das Siegel Gottes. Paff, stempel dich ab, echt oder so, das Echtzeitsiegel, du bist echt ein Kind Gottes, ein für alle Mal. Du hast den königlichen Stempel auf deinem Leben, du bist versiegelt, das heißt, du bist sicher in Christus, du bist geschützt bis zum Tag der Erlösung. Das ist so, Punkt. Das ist der Heilige Geist, der das Siegel drauf macht. In anderen Religionen hat man diese Heilsgewissheit nicht. Zum Beispiel im Islam, da hat man bis zum Tod eine Heilsungewissheit. Man kann es nicht sicher wissen. Habe ich genug getan? Ist Allah zufrieden? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gute Werke getan? Der Heilige Geist, der sichert unseren Glauben. Es reicht für den Himmel, weil Jesus alles vollbracht hat. Weil er gerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht. Dann weiter ist der Heilige Geist der Beistand. Wir lesen in Johannes 14, und ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Luther übersetzt hier auch mit Tröster. Ist nicht ganz korrekt, denn das Wort, das hier steht, Parakletos, ist mehr als nur Trost. Natürlich, ein Beistand hat ja auch einen tröstlichen Aspekt, aber es ist eigentlich mehr. Parakletos meint ein Helfer oder der zur Hilfe Herbeigerufene, ist der Heilige Geist. Der zur Hilfe Herbeigerufene, es bezeichnet auch einen Anwalt, der für andere eintritt. Und Jesus sagt quasi, ich sende euch einen, der ist immer bei euch allen gleichzeitig und er ist euch näher, als ich es jemals sein könnte und er hilft euch. Er hilft euch. Manchmal denken wir, also ich zumindest habe schon gedacht, hey, es wäre so cool, wenn man damals gelebt hätte mit Jesus zusammen und man hätte die Wunder gesehen, man hätte ihn gesehen, ihm in die Augen schauen können. Aber eigentlich haben wir es besser als die Jünger damals, in gewisser Weise. Weil der Heilige Geist lebt ja in uns, nicht nur bei uns. Er ist in uns und kann uns so unmittelbar auch Kraft geben. Der Geist ist also Gottes Gegenwart in deinem Leben. Der Heilige Geist ist also da. Das ist mal einfach so, das ist gegeben. Unsere Aufgabe ist es also nicht, den Heiligen Geist irgendwie herzuholen, sondern in sein Wirken hineinzustehen. Er will an uns und in uns wirken. Was will er denn wirken? Und jetzt könnten wir eine Woche lang Seminare machen, aber machen wir nicht. Ich mache nur ein paar Beispiele. Was will er wirken? Jemand sagte mal über den Heiligen Geist, er ist der Game Changer, so der das kehrt, alles ändert. Das ist der große Unterschied, der Heilige Geist, zwischen den Gläubigen im Alten Testament und ihnen im Neuen. Dass der Geist in uns wohnt und dass er uns in dem Sinne ist der Game Changer. Er gibt uns die Kraft, das zu tun, was wir sollen, aus Gottes Sicht. Im Alten Testament haben sie das nicht gehabt. Sie wussten nur, was sie tun sollten, aber sie hatten die Kraft Gottes nicht in sich. Jesus sagt zu den Jüngern, in Lukas 24, bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Was das für einen Unterschied ausmacht, haben wir eben bei Petrus gesehen, als der nachher gepredigt hat mit Vollmacht. Und auch generell aus diesen ängstlichen, versagenden Jüngern wurden überzeugende, mutige Nachfolger, die sogar für den Glauben gestorben sind. Das griechische Wort für Kraft, das wir hier haben, das heißt Dynamis. Dynamis, von daher kommt auch unser Wort für Dynamit, also ziemlich kraftvoll, paff. Und jetzt ist aber so, diese Kraft allein genügt noch nicht, diese Dynamis. Jesus hat nämlich auch gesagt, mir ist gegeben alle Macht, Exousia, im Himmel und auf Erden. Das griechische Wort Exousia steht für Macht durch Autorität. Wir können sagen, zum Beispiel ein Polizist hat in seiner Uniform eine gewisse Exousia, eine Macht, eine Autorität vom Staat verliehen. Er hat nicht unbedingt auch Dynamis, körperliche Kraft, er hat einfach Kraft. Es muss nicht zwingend sein, aber er hat ganz bestimmt diese Exousia. Und wir brauchen beides. Wir brauchen die Dynamiskraft und die Exousia, die Macht und Autorität. Das brauchen wir beides. Hans-Peter Reuer hat das mal so wunderbar geschildert. Er war ja Bergretter und als solcher war er ausgebildet auch für Lawinenunglücke. Und er hatte in seinem Gebiet, wo er zuständig war, hatte er die Autorität, die Vollmacht einzugreifen bei Lawinenunglücken. Er hatte auch die Ausrüstung. Er hatte also die Dynamis, die Ausrüstung und die Autorität, die Befugnis. Beides kam zusammen. War sehr praktisch. Und einmal war er mit seinem Freund in Kanada in den Ferien, der war auch Bergretter, und sie kamen an ein Lawinenunglück hinzu. Und es war so, dass ein Mann verschüttet wurde und die Personen, die waren völlig verstört, verständlicherweise, und die haben alles gemacht, was die beiden Bergretter gesagt hatten. Oder die hatten eigentlich dort, die hatten Exousia, Autorität. Sie sagten, oh, mach das, und die haben das gerade gemacht. Aber sie hatten keine Ausrüstung. Keine Dynamis, keine Kraft ohne Ausrüstung. Also da merken wir mal diese Unterscheidung. Und dann später kam dann die hiesige Bergrettung hinzu. Die hatten sehr gute Ausrüstung, Dynamis, aber scheinbar eine schlechte Ausbildung, wenig Ausbildung. Und so Reuer wollte ihnen dann erklären, wo der Verschüttete seiner Meinung nach liegt. Und sie haben ihn weggeschickt und nicht dazu gehört. Jetzt war die Ausrüstung zwar da, die Dynamis war jetzt da, die Kraft, aber sie hatten keine Autorität mehr, keine Exousia. Und das war ein Problem. Sie haben leider diesen Mann dann auch nicht retten können. Und im Glauben braucht es eben beides. Als Christen haben wir den Heiligen Geist, also die nötige Kraft, die Dynamis. Und damit diese Kraft etwas bringt, brauchen wir die göttliche Autorität. Und die haben wir, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind. Wenn wir seine Aufträge annehmen und darin leben, dann haben wir die Autorität. Wenn ich also tue, was er mir sagt, dann habe ich Autorität und dann wirkt die Dynamis in mir, der Heilige Geist. Das heißt, ich kann also die Kraft des Geistes nicht einfach egoistisch für mich gebrauchen. Das geht nicht. Das Schöne am Glauben finde ich jetzt, Gott gibt uns nicht nur Aufträge und somit Autorität, sondern er gibt uns auch die Kraft, etwas zu tun, die Dynamis. Und darum dürfen wir die Herrschaft von Jesus nie loslösen von der Kraft des Heiligen Geistes, sonst sind wir kraftlos. Wenn ich also als Kind Gottes, wenn ich den Heiligen Geist weniger lebe, dann muss ich mich fragen, wirklich hinterfragen, bin ich mehr an meinem eigenen Willen interessiert als an Gottes Willen? Lebe ich in dem, was Gott mir als Auftrag gibt? Das denke ich mich eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder mal von Zeit zu Zeit stellen sollten. Dann, wie wirkt der Heilige Geist sonst noch? Er wirkt, indem er spricht. Oh Wunder, Gott kann sprechen. Apostelgeschichte 13. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also der Heilige Geist spricht. Und er hat unterschiedliche Kanäle, wie er sprechen will. Und der Hauptkanal ist, dass er durch die Bibel spricht. Er hat extra diese Bibel aufschreiben lassen, damit er zu uns sprechen kann. Und wenn wir jetzt diese Bibel, wenn wir sie lesen, wenn er zu uns sprechen kann, dann, ich glaube nur dann, können wir Gottes Stimme auch auf den anderen Kanälen verstehen und sonst nicht. Denn Gott spricht manchmal auch durch andere Menschen zu uns. Vielleicht finden wir es im Moment ein bisschen eklig, aber Gott spricht und will uns verändern. Oder er spricht auch direkt zu uns. Es gibt auch die Gabe der Prophetie. diese Gabe ist, vor allem auch, wie diese Geistesgaben, dass sie für andere da ist. Aber Gott spricht ja auch direkt zu seinen Kindern. Das muss dann nicht unbedingt Prophetie sein, es ist einfach Gottes Sprechen, seine Impulse, Gedanken oder einen Eindruck, den er uns einfach direkt so geben kann. Und es ist ja so, es gibt so vieles, was nicht in der Bibel steht. Und wenn wir nur das hätten, dann wüssten wir ja gar nicht, ja, wo soll ich jetzt arbeiten? Soll ich diese Weiterbildung machen? Wo soll ich wohnen? Welche Kleider soll ich kaufen? Und so weiter. Ich erlebe es so, dass der Heilige Geist mir manchmal, wenn ich beim Beten bin, so Gedanken schenkt. Ich weiß dann nicht, also ich weiß nicht gerade, dass das ein Gedanke von Gott ist. Ich denke einfach, oh, der ist noch spannend. Ist der jetzt von mir oder von Gott? Und dann muss ich das wie herausfinden, dass ich dem wie nachgehe, dass ich es bewege. Wird das vielleicht größer in meinen Gedanken, wenn ich darüber bete, oder wird das kleiner oder was auch immer. Ich muss dann wie mich darum bemühen. Ich erlebe aber auch, wie der Heilige Geist zu mir spricht, wenn ich Gott ganz konkret Dinge frage. Das mache ich noch nicht so lange. Dass ich ihn etwas ganz konkret frage, das oder das. Und da bin ich im Moment still und dann kommt ein Gedanke und dann weiß ich auch, genau wie vorher, ich weiß nicht ganz genau, wo kommt das von Gott, und dann versuche ich das herauszufinden. Und wenn man Erfahrungen macht, dann merkt man es immer mehr. Also ich würde jetzt nie hinstehen und sagen, ah, dieser Gedanke, oh, Gott hat gesagt. Also ich werde es nicht sein und ich würde es auch nicht empfehlen. Aber man kann für sich auch das ein bisschen mehr auch herausfinden, weil Gott spricht, der Heilige Geist spricht. Ein anderer Weg, wie der Heilige Geist wirkt, der ist besonders, dass er nämlich gar nicht wirkt. Dass er eben nicht wirkt. Dass er wartet, das gibt es auch. Dass der Heilige Geist bewusst wartet. Es gibt ein spannendes Kapitel in der Bibel, also ganz viele, Sprüche 8. Sprüche 8, da ist die Rede von Weisheit. Könnt ihr mal lesen. Und Ausleger sind sich einig, dass die Weisheit für den Heiligen Geist steht. Und hier heißt es im Vers 2, oben auf den Höhen am Weg, da, wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich, sie, die Weisheit oder eben der Heilige Geist, sich wartend aufgestellt. Da, wo die Pfade sich kreuzen, also man kann es übertragen auf uns, die göttlichen Wege, dort, wo die göttlichen Wege sich mit uns menschlichen Wegen kreuzen, dort bei der Kreuzung, dort steht der Heilige Geist und wartet. Und wenn wir das Kapitel lesen, merken wir, es geht ums Rufen. Er ruft dann, er wartet quasi, bis wir in die Nähe kommen dieser Kreuzung, dann ruft er uns zu. Und wir haben die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, oder was dann auch immer. Jemand sagte auch, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird niemand unangemessen wie in eine Ecke drängen und so, jetzt mach mal endlich, du musst jetzt. Das gibt uns eine Eigenverantwortung. Wir können es tun oder auch nicht. Natürlich auch mit den Konsequenzen, die dann daraus kommen. Aber das ist Gott, so ist Gott. Ich meine, er gibt uns so viele Freiheiten. Er spricht es einfach ganz normal zu uns und wir können es ernst nehmen oder auch nicht. Darum ist es so weise, wenn wir es versuchen und lernen, immer mehr ernst zu nehmen, auch in kleinen Dingen, natürlich auch in großen Dingen. Das übergeordnete Ziel. Was ist das allergrößte Ziel, was der Heilige Geist hat? Wenn wir das so formulieren müssten, also ich würde sagen, das allergrößte Ziel des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu verherrlichen. Das glaube ich. Das ist das allergrößte, so runtergebrochen. Und darum ist ein weiteres entscheidendes Wirken des Geistes, er zeigt uns die Wichtigkeit vom Leib von Jesus. Der Leib von Jesus ist der Teil, der sichtbar ist von Jesus in dieser Welt. Und er zeigt uns die Wichtigkeit davon. Ein Leben, wo Gott keinen Einfluss hat, wo Eigenwille ist, dieses Leben, das schrumpft wie ein bisschen zusammen, also auf sich selber. Es ist eigentlich mega klein, dieser Horizont, den wir dann haben. Schrumpft auf sich selber zusammen, dann geht es um meine Interessen, meine Hobbys, mein Garten, mein Bett, meine Wohnung, meine Bedürfnisse, meine Gesundheit. Ich, mir, mein Herr, segne diese drei und so weiter. Es ist sehr ich-bezogen. Wir kreisen uns um uns selber und jetzt kommt der Heilige Geist und er bricht das auf. Und er bringt eine ganz neue Dimension in unser Leben hinein, eben diese wunderbare, vielfältige, dieser Organismus, die Gemeinde, der Leib von Jesus, wie das Neue Testament sagt. Als ich zum Glauben gekommen bin, 24, kannte das überhaupt nicht. Und das war für mich enorm faszinierend. Haben viele von euch, glaube ich, das auch so erlebt. Etwas völlig Neues. Das hat mich recht gepackt und mir ganz viel gegeben, bis heute immer noch. Und mit der Zeit merkt man dann auch, dass an diesem wunderbaren Ort auch ja, nicht alles Gold ist, was glänzt. Und das haben wir wahrscheinlich auch schon gemerkt. Aber doch will Gott, dass wir uns um diese unperfekten Menschen drehen und nicht um uns selber. Der Heilige Geist, der wirkt enorm viel. Und von unserer Seite her ist es jetzt entscheidend, dass wir uns Gedanken machen, wie kann ich in dieses vielfältige Wirken hineinstehen? Das ist doch mega spannend. Ich kann mich noch mehr da hinein bewegen. Wie könnte ich das tun? Der Heilige Geist schafft immer wieder Neues auch. Und da sollten wir uns auch darauf einlassen, dass wir versuchen, nicht nur in den vorgegebenen Bahnen, die wir so haben im Leben, vorzuspuren oder ja, weiterzugehen. Es gibt ja ganz viele gute Dinge in diesen vorgespurten Bahnen. Aber man könnte auch überlegen, wie kann ich das ein bisschen weiten? Und ich kann euch sagen, das ist so schwer. Das ist mega schwer, diese Bahnen ein bisschen zu weiten. Natürlich nur auf die gute Seite zu weiten. Aber das könnte man auch versuchen, das sollte man versuchen, weil Gottes Geist will wirken. Nun, wie kannst du dich bewusst in sein Wirkungsfeld hineinbewegen? Ich glaube, einige Antworten auf diese Frage ist nicht die Frage, ob wir die kennen, sondern ob wir sie leben. Das erste zum Beispiel, du stehst in das Wirkungsfeld des Heiligen Geistes hinein, wenn du betest. Das ist eine alte, starke, wichtige Wahrheit. In Zacharia 12, Vers 10 wird der Heilige Geist als Geist des Gebets bezeichnet. Geist des Gebets. Also wenn der Heilige Geist in ein Leben hineinkommt, dann weckt dieser Geist des Gebets den Wunsch, mit Jesus Christus zu reden. Das weckt er. Also nicht in dem Sinne, dass ich 24 Stunden nicht mehr aufhören kann, aber dass immer wieder dieser Wunsch da ist und durchdrückt. Und darum, wenn ich Christ bin und diesen Wunsch überhaupt nicht verspüre, wenn es für mich eine Pflichterfüllung ist, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Dann ist was komisch. Im Gebet, das ist jetzt auch besonders, spreche ich zu Gott. Und währenddem ich zu Gott spreche, arbeitet und wirkt der Heilige Geist an meinem Herz. Also wir werden während dem Beten verändert in sein Bild. Also beten verändert nicht nur das, worum du bittest, sondern ganz besonders auch uns selber. Da formt der Heilige Geist deine Seele. Er stärkt deinen Frieden, indem er dir aufzeigt, was wichtig ist und was unwichtiger ist und dass du dich auf die richtige Seite auch entwickelst. Hilft dir auch, indem er dir deine Schuld aufzeigt und gleichzeitig zeigt, hey, dafür ist Jesus auch gestorben. Ein für alle Mal. Du musst kein schlechtes Gewissen mehr haben. Du kannst es ablegen am Kreuz. Es ist weg. Und wisst ihr, was ich so gewaltig finde? Bei diesem Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Jetzt geht es noch weiter. Und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Wie wenn du also alles wegputzt. Super. Das ist so schön. Das ist nicht nur Vergebung, es ist auch alles weggeputzt und rein. Wunderbar. Also wenn du 30 Minuten betest, zum Beispiel gebetet hast, dann weißt du, jetzt hat der Heilige Geist 30 Minuten an meinem Herz gearbeitet. So schön. Weiter begibst du dich in das Wirkungsfeld des Heiligen Geistes, wenn du sein Schwert in die Hand nimmst. Oder nicht nur in die Hand, wenn du es nimmst, ja. Der Heilige Geist hat ein Schwert, um zu kämpfen. Er kämpft mit diesem Schwert. Es ist ein geistliches Schwert, um uns zu verändern oder auch Menschen durch uns hindurch. Und das Schwert, das ist die Bibel. Schwert des Geistes, es wird effektiv so bezeichnet, Schwert des Geistes. Also der Heilige Geist hat, da kann man sich mal ein Bild machen, vor, hat so ein Schwert, aber das ist jetzt die Bibel, hier. Und der Heilige Geist hat diese Worte aufschreiben lassen, die menschlichen Autoren waren mit der Stift vom Heiligen Geist. Der hat sie so gebraucht. Und das heißt auch, er kann sein Schwert an dir einsetzen, um dich, um uns zu formen. wenn du darin liest, dann macht er deine Seele gesünder. Er entwickelt sie, er kann auch Heilungsprozesse in Gang bringen. Und darum ist es eigentlich das Beste, was für deine Seele ist, wenn du darin liest. Ich erlebe es immer wieder auch ganz praktisch, man kann auch pragmatisch sein, oder? Dass ich mal zwischendurch ein Durcheinander im Kopf habe, vielleicht mega viel gehört oder Sitzung und ich habe ein Durcheinander und dann lese ich in der Bibel und das ordnet meine Gedanken, das Zeug wird ruhiger, das setzt sich. Das ist mega praktisch, also das ist nur ein Aspekt. Darum mein Tipp, lies deine Bibel und besuch die Gottesdienste, weil hier geht es ja auch um die Bibel, um biblische Worte. Ein gutes christliches Buch, eine Andacht ist schon auch gut. Da hat es auch etwas Heiliger Geist drin. Genau gleich wie eine Predigt hat auch etwas Heiliger Geist drin. Aber die Bibel ist Heiliger Geist pur. 100%. Und darum sollten wir auf keinen Fall darauf verzichten, uns regelmäßig dem auszusetzen. Und dann wirkt der Heilige Geist besonders auch, wenn Christen Gemeinschaft pflegen. 1. Korinther 12. Denn wir alle sind durch einen Geist in einen Leib eingefügt, geistlicher Leib, Jesus, eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Also, ich stelle mir da wie so ein Lumpe vor, wo man ins Wasser, der ist völlig tränkt, der trieft. Heiliger Geist, voll von Kopf bis Fuß, nicht nur so ein bisschen bödelt, Vollgas, Heiliger Geist. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Und dann führt Paulus aus, dass jedes Glied an diesem Leib eine besondere Funktion hat aus Gottes Sicht. Und auf die kann der Leib nicht verzichten. Jesus hat allen Gläubigen mindestens eine Gnadengabe gegeben. Und die hat er, für was hat er uns die gegeben? Dass wir sie einsetzen für die Gemeinde, also im Reich Gottes. Darum hat er sie gegeben. Und meine Frage ist, wenn du mit Jesus lebst, hast du eine Gabe, mindestens setzt du die ein. Klar, es gibt auch mal Phasen, wo man vielleicht durchschnaufen muss, wo man krank ist oder so, dann geht es natürlich nicht. Oder wo man auch älter ist und es nicht mehr so geht. Aber auch dann, man hat auch dann Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, positiv. Der Heilige Geist will, dass wir an der Gemeinschaft teilnehmen, damit er durch unsere Gaben anderen dienen kann. Wenn ich mir vorstelle, jeden Sonntagmorgen in allen Gemeinden in Zürich, nehmen wir an, die sind alle pumpenvoll, bis auf den letzten Platz, bei uns etwa 120 Personen, wie könnte der Heilige Geist wirken? Wenn jemand kommt und der kommt hier hinein oder in einen Gottesdienst irgendwo und der merkt, hey, was ist denn da los? Da muss ja gewaltig was los sein. Das hat eine Zugkraft, dass diese Leute so hier sind und so ein Ziehen haben. Hier ist es anders. Und dann, hier wird mit mir gebetet. Hier wird mir zugehört. Hier bekomme ich einen Zuspruch, eine Ermutigung. Hier ja, werde ich angelächelt. Es gibt einen Kaffee und was auch immer. Der Heilige Geist kann aus dem Vollen schöpfen, weil die ganze Gemeinde versammelt ist. Es ist, das wissen wir alle auch, es ist in Westeuropa ist nicht mehr ganz so, wie ich jetzt beschrieben habe. Und die Theologen sprechen von einer ekklesiologischen Krise oder Gemeindekrise, weil wir ein Stück weit das biblische Gemeindeverständnis verloren haben. Nämlich, wie wichtig Gemeinschaft ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Bei der Vorbereitung kam mir so ein Gedanke, als Jesus in Nazareth war, wollte er ja auch wirken. Und das heißt, er konnte dort nicht viele Wunder tun, weil sie nicht geglaubt haben, oder? Aus Unglauben. Und also der Glaube war ein Stück weit wie Voraussetzung, dass er Wunder tun konnte, wollte. Und ich habe das Gefühl, die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft, die Einheit, ist ein Stück weit dasselbe für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir den Jesus, den Heiligen Geist in uns in die Gemeinschaft hineintragen, in die Gottesdienste, dann kann der Heilige Geist mehr wirken. dann kann er mehr trösten, mehr Alleinstehende ansprechen, mehr ermutigen, mehr Jesus verherrlichen. Ich glaube, das gäbe einen wirklichen Aufbruch, muss ich sagen. Also nicht, weil wir das als Pflicht machen, sondern wirklich von Herzen. Nun haben wir einiges gehört, wie der Heilige Geist, wie wir in sein Wirken hineinstehen können, wie die Post abgehen könnte. Aber nun noch ein paar Gedanken, was die Bibel uns sagt, was wir nicht tun sollen, weil das Wirken hindert. Es sind gleich drei Stellen. Es heißt, zum einen betrübt nicht den Heiligen Geist, widersteht nicht dem Heiligen Geist und unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Also nur noch kurz, geht nicht mehr allzu lange. Weil der Heilige Geist eine Person ist, können wir ihn betrüben. Da kann man uns eine Beziehung vorstellen zu einem Menschen, der uns wichtig ist. Der kann traurig werden, wegen uns. Und zwar auch der Heilige Geist. Und wenn ich in seiner Kraft leben will, dann muss ich darauf achten, dass ich ihn nicht betrübe. Oder wenn doch, dass es schnell wieder gut kommt. Weil sonst zieht er seinen Einfluss zurück in meinem Leben. Er zieht sich ein Stück weit an den Rand meines Lebens. Und dann muss ich aus eigener Kraft leben. Und das ist ein bisschen mühsam. Und wir widerstreben dann dem Heiligen Geist, wenn wir ihn übergehen. Es kann sein, dass er uns etwas aufzeigt. Vielleicht, hey, bei dieser Begegnung gestern Abend, da hast du dich nicht gut verhalten. Es gab vielleicht einen Konflikt und dann zeigt er mir das auf und er sagt, du solltest dich entschuldigen bei der Person. Und dann kommt es darauf an, was ich dann mache. Denke ich, au, aber die andere Person hat viel blöder gesprochen, die war viel mehr daneben als ich. Außerdem, die hat so blöd getan, da musste ich auch ein bisschen Gas geben. Oder, hey, ich habe so Stress, ich habe so schlecht geschlafen. Gott, du hast mir ja keine gute Nacht gegeben. Also mit anderen Worten, ist Gott auch noch ein bisschen schuld. Viel besser ist es, wenn wir uns vom Heiligen Geist überführen lassen und hingehen und uns entschuldigen. So bleiben wir in ständiger Gemeinschaft mit dem Geist. Und den Heiligen Geist unterdrücken wir, wenn wir einfach unser Ding durchziehen. Auch zum Teil Frommes, das ist aber auch Gutes dabei, aber einfach so in unseren Bahnen drin laufen und gar nicht wirklich danach Ausschau halten, was will er von uns. Wir interessieren uns vielleicht auch gar nicht so sehr dafür, an seinen Einfluss. Und dann wird er auch still. Er ist zwar noch da, und wir sind auch gerettet, aber einfach der Einfluss, die Krafteinfließung, die ist nicht mehr so da. Dieser letzte Vers wird auch übersetzt in genauer Übersetzung mit den Geist löscht nicht aus. Das tönt ein bisschen krasser. Wir können also rechtes, kraftvolles Christsein nicht leben, wenn wir uns nicht für sein Wirken interessieren. Und es kann auch sein, dass er etwas wirkt, was vielleicht außerhalb von unserem Horizont ist, von unseren Erfahrungen, von unserer Überzeugung. Und da müssen wir auch darüber nachdenken, könnte es doch tatsächlich der Heilige Geist gewesen sein? Könnte das doch auch in seinen Möglichkeiten liegen, dass wir uns befassen, auf seine Stimme hören, denn Gott ist ja schon noch mehr, als wir erfasst haben. Natürlich nicht alles, was so da passieren kann, ist vom Heiligen Geist. Da muss man ja schon auch herausfinden, eben was ist jetzt noch okay und was vielleicht nicht. Aber wenn wir uns ihm im Alltag zuwenden, wenn wir ihm hinhalten, dass er reden kann zu uns, dann werden wir auch ihn erleben und Gebetserhörungen erleben und auch mal Wunder. Also das heutige Thema ist nicht nur für sogenannte Fans, es ist für alle Christen ganz wichtig. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir seine Türe aufstoßen zu mehr, zu spannenden Momenten und Erfahrungen. Denn die Bibel sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Befehl. Der Befehl gibt uns Gott. Das ist nicht etwas, das jemand sagt, das ist Gott selber. Und das heißt auch, wir sind mitverantwortlich. Wir können es nicht selber tun, das muss der Heilige Geist machen, aber wir sind mitverantwortlich, dass wir es wollen und uns hinhalten. Wir können uns erfüllen lassen. Es ist vorgesehen, es ist sogar ein Stück weit normal. Und wie das geht, haben wir jetzt heute Morgen gesehen, indem wir in sein Wirken hineinstehen. Amen. Ich möchte jetzt einfach einen Moment von der Stille geben, wo jedes für sich an Gott eine Antwort geben. Was willst du mitnehmen für heute Morgen? Vielleicht hast du irgendeinen Gedanken, wo du sagst, hey, ja, da wollte ich einen Schritt machen oder da wollte ich etwas korrigieren. Du kannst einfach für dich mit Jesus im Stillen beten. Einfach einen Moment von der Stille und ich schließe dann mit Gebet ab. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass er in uns lebt und dass sogar du in uns lebst, durch deinen Geist. Gott, du lebst in uns, das ist so etwas Grosses. Danke vielmals. Und Herr Jesus, du bist so gross, du hast noch mehr, als wir bis jetzt erfahren haben. Es gibt noch mehr von dir zu erleben. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem von uns doch einen Schritt aufzeigst, wo du von uns möchtest. Einen Schritt in die richtige Richtung, einen Schritt auch in die Richtung, dich mehr zu erfahren, können mehr die Freiheit jetzt kommen, auch von Sachen, die uns noch innerlich vielleicht bindet. Auch wenn es versteckt vielleicht ist in uns drin, in unserer Seele. Herr, bitte nimm uns an die Hand. Schenke uns Mut. Und Herr, du weißt auch, was jetzt konkret wichtig ist, dass wir diesen Schritt dann machen. Gib uns vielleicht auch die Sicht, dass wir es mit jemandem teilen, dass wir jemanden mitnehmen an Bord. Danke, dass du einfach so gut bist mit uns. Dass du einfach anbietest und sagst, hey, es ist so gut, es gibt noch mehr. Und uns willst du mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Amen.